Ich persönlich wäre traurig, wenn wir diesen Bundespräsidenten verlieren, was in Sachen Christian Wulff über Silvester wieder für Knaller gezündet wurden. Der Mann ist wunderbar. Jetzt stand in der, das werden Sie mitbekommen haben, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass er dem Chefredakteur der Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter geschimpft haben soll, bevor diese ganze Kreditaffäre losging Mitte Dezember. Es sollen auf Kai Diekmanns AB Sätze gefallen sein wie: Für mich und meine Frau ist der Rubikon überschritten. Also Wulff im Affekt. Das kann man sich kaum vorstellen. Deswegen haben wir die kompletten AB-Aufnahmen für Sie nachgestellt.
Hallo Kai, hier ist der Christian. Nee, nochmal. Herr Diekmann, hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen, ich möchte Ihnen ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Sie miese... Wir wurden irgendwie getrennt. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wulff nochmal. Alea jacta est, Herr Diekmann. Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn Brutus, mit der Dolchstoßlegende in Verbindung zu bringen. Und dann zeige ich Ihnen, wo der Bartel den Most holt. Ja, meine Frau und ich, wir hätten gerne 2 Latte Macchiato, die 17 und die 27, aber bitte ohne Meerrettich. Sag mal, habe ich jetzt hier auf die Wahlwiederholung gedrückt oder was?
Kai, hier ist der Eckart von der FAZ am Sonntag. Na, sag mal, habt ihr irgendwie einen Aufmacher für uns? Ist gerade echt super dünn. Ciao.
Noch was. Ich ramme sie ungespitzt oder wie wir Lateiner sagen, summa cum laude, in den Boden, Herr Diekmann.
Komport 301, an Rulf. Hallo und herzlich willkommen zum 301. Kompott, den ich am heutigen empfindlich kalten, aber sonnigen Freitag, dem 6. Januar 2012, aufgenommen habe.
Na? It is 11:56.
Jawohl, ja. Und empfindlich kalt. Aber ja, das Intro habe ich aus der Politikumssendung vom 2. Januar geklaut. Und, ja, nur deswegen ein so langes Intro genommen, weil es da noch ein besseres Wulff-Outro gibt. Aber ja, was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht nur Wulff, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik und 1 Teil Tech, inklusive Meldungen aus Space, Mafia und Fanboy. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich überhaupt kein Wulff versteckt. Dafür Ägypten-Meldungen, Terrormeldungen, ein paar Atommeldungen, Israel, Palästina, Neues aus der Zensur und auch von Banken. 1 Grad clearer, chillige Greetings. Jupp. Es können allerdings auch 2 Grad sein, die sich wie minus 1 anfühlen. Bei 1 Grad fühlen sie sich wie minus 2 an und der Wind macht 15 bis 26 oder 13 km/h aus dem Northwest. Oder irgendwas ganz was anderes. Vielleicht macht er auch Urlaub. Ja. So. Da hätten wir mal erstmal nicht den Wulff, sondern Ägypten, wo es nämlich irgendwie zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wobei wir sind ja immer noch zwischen den Jahren, egal, also jedenfalls, da gab es irgendwie Durchsuchungen bei diversen NGOs, Non-Governmental Organizations, darunter auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, wo dann die Bundesregierung der Meinung war, sie müsste sich jetzt irgendwie breit aufplustern, weil man kann ja irgendwelche Friedensvertreter durchsuchen, das ist ja völlig in Ordnung, aber wenn man die Konrad-Adenauer-Stiftung, oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Und da hat sich dann also das Auswärtige Amt in Berlin besorgt über die Durchsuchung der Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo gezeigt. Eine Sprecherin erklärte in Berlin, man erwarte eine umgehende Aufklärung. Es müsse sichergestellt sein, dass die Stiftung ihre Arbeit ohne Behinderungen fortsetzen könne. Für heute wurde der ägyptische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Sicherheitskräfte hatten gestern die Büros von insgesamt 18 Nichtregierungsorganisationen in Kairo durchsucht. Menschenrechtsaktivisten sprachen von einer Einschüchterungskampagne. Ist eine Meldung vom 30. und warf bei mir vor allen Dingen irgendwie die Frage auf, was ist denn an der Konrad-Adenauer-Stiftung da jetzt so Besonderes? Was zeichnet die aus? Was tun die? Na, taucht da irgendwie nicht auf. So, am Montag gab es dann den Rückwiss, weil nämlich die ägyptische Regierung Vorwürfe im Zusammenhang mit den Razzien bei, inzwischen sind es dann nämlich nur noch 17 Nichtregierungsorganisationen, zurückgewiesen hat. Die Behörden hätten im Rahmen des Gesetzes gehandelt, als sie die Büros durchsuchten, sagten Regierungsmitglieder auf einer Pressekonferenz in Kairo. Die Durchsuchungen seien Teil der Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Finanzierung politischer Aktivitäten gewesen. Justizminister Abdallah versicherte zugleich, Ägypten sei daran interessiert, Menschenrechtsgruppen zu unterstützen, auch solche aus dem Ausland, die Razzien in Kairo, die auch der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung galten, waren international auf Kritik gestoßen. Ja, oder anders ausgedrückt, die sagen, jo, wir haben vermutet, ihr finanziert da irgendwie Leute, die ihr nicht finanzieren dürft. Aber. Dann gab es eine Wahltappe, also keine Durchsuchung, weil nämlich die letzte Etappe der Parlamentswahl begonnen hat, am 3. Und zwar haben sie da wohl irgendwie irgendwelche Fristen nochmal eine Runde verkürzt und sind damit am Ende... Dann, wenn sie dann fertig sind, ein Stück früher fertig als bisher geplant war, blablub. Also sie wählen immer noch. So, Neues vom Terror. Ja, jetzt erstmal von Freitag die V-Regeln. Bundesjustizministerin Lothar-Schnarrenberger hat eine gesetzliche Regelung für den Einsatz von V-Leuten des Verfassungsschutzes gefordert. Ja, also ich meine, fordern kann sie eine ganze Menge. Aber ich formuliere mal vorsichtig, nachdem in der Vergangenheit die Verfassungsgeheimdienste nicht damit aufgefallen sind, 8.45 Uhr, nicht damit aufgefallen sind, dass sie sich an irgendwelche Regeln gehalten haben, halte ich es für unwahrscheinlich, dass spezielle Regeln für den Einsatz von V-Leuten eingehalten werden würden. Sondern es wird eher danach aussehen, dass es zwar dann Regeln gibt, aber die dann auch ignoriert werden. Aber ja. Die FDP-Politikerin sagte der Zeitung Welt am Sonntag, es sei unerträglich, dass sie in einer rechtlichen Grauzone operierten. Der Fachbegriff ist rechtsfreier Raum, was er da vor allen Dingen auch zutrifft. Wenn es solche Leute gäbe, müsse klar sein, was sie dürften und was nicht. Es könne nicht sein, dass V-Leute Straftaten begingen oder dass Informanten staatliche Mittel zur Stabilisierung der NPD einsetzten. Aber das ist doch genau der Sinn, den diese Leute da haben. Na, offiziell wird uns das verkauft als, ja, und da gibt es dann ganz wertvolle Informationen. Sagen wir mal so, zumindest bei den Dönermorden wäre mir nicht bekannt, dass auch nur ein einziges Stück wertvolle Informationen irgendwo rumgelegen hätte. Na, beziehungsweise sollte es solche Informationen gegeben haben, wäre das ein umso dringender Beweis dafür, dass man die Verfassungsgeheimdienste gleich mal alle komplett abschalten kann. Weil die ja offensichtlich bei Morden dann daneben stehen und zuglotzen. Nichts tun. Ja, das geht so nicht. So, dann gibt es die US-Nichthaftung, weil nämlich die Verfassungsmäßigkeit des geheimen Abhörprogramms des US-Geheimdienstes NSA nach wie vor umstritten ist. Die beteiligten Netzbetreiber, die das Abhören ihrer Kunden ohne richterliche Genehmigung ermöglicht haben, sind durch ein rückwirkendes Gesetz FISA § 802a vor Haftungsansprüchen geschützt. Trotzdem brachten US-Bürger Sammelklagen gegen Netzbetreiber ein, weil sie die entsprechende Klausel des Foreign Intelligence Surveillance Act für verfassungswidrig halten. 33 solcher Klagen hat das Bundesberufungsgericht des 9th Circuit nun in zweiter Instanz abgewiesen. Die rückwirkende Haftungsbefreiung ist demnach verfassungskonform. Oder anders ausgedrückt, es sieht danach aus, dass in USA tatsächliche Bürger abgeschnorchelt werden können und dann nachträglich mal einmal kurz irgendwie weißes Fähnchen gefuchtelt wird und dann ist alles großartig. Ja, ich meine dann. Ist von Freitag. Am Samstag gab es die Verfassungsbruchänderung. Die CSU dringte nämlich auf eine rasche Grundgesetzänderung, offiziell um verfassungsfeindliche Parteien wie die NPD von der gesetzlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Und zwar ist die Idee, die Verfassungsfeinde von der christlich zensierenden Union aus Bayern haben, die das Verfassungsgeheimdienst bestimmen sollten, wer kein Geld mehr bekommen darf. Es geht dann nicht darum, dass Parteien, die verboten sind, aus der Finanzierung genommen werden, weil da braucht man keine Regelung, die gibt's schon. Sondern es geht darum, dass die Verfassungsgeheimdienste selber festlegen sollen, nein, also die Partei da, die gefällt uns nicht aus Gründen, die müssen wir leider geheim halten, wegen bla. Und deswegen dürfen die nicht finanziert werden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die CSU nämlich die Linken loswerden will. Ja, also, dass sie irgendwie die Rechten loswerden wollten, ha, sie sind doch selber derselbe rechte Rand. Da kann mir mal keiner erzählen, dass die CSU sich verfassungskonformer als die NPD verhielt. Ja, sie stellen sich selten hin und tönen so laut. Na, aber wer gegen, wie war das, gegen Atomkraftwerke ist, muss sich nicht wundern, wenn in seinem Garten plötzlich ein Minarett auftaucht. Hat doch der Dummbrind mal irgendwann in ein Mikrofon getönt. Wo ich mich doch auch frage, wo der Dummbrind eigentlich sein Hirn, ach, er hatte noch nie eins, ja dann. Na, also das ist so irgendwie die Forderung der CSU. Ja, also nach meinem naiven Verständnis ist diese Forderung bereits mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ich empfehle also, die Parteienfinanzierung der CSU nach dieser Forderung sofort aufzuheben und ein Verbotsverfahren gegen die CSU anzustrengen. Es kann doch nicht sein, dass. So, dann gab es Verkannt, habe ich aus Spon geklaut. Der Verfassungsschutz war wesentlich besser über die Aktivitäten von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bühnhardt im Untergrund informiert als bislang bekannt. So hatten die Beamten schon im Frühjahr 1999 verlässliche Hinweise, dass sich das Trio in Chemnitz versteckt hielt. Sie wussten auch, dass es bewaffnete Überfälle plante. Das räumt das Bundesamt für Verfassungsschutz in einem amtlich geheim gehaltenen Untersuchungsbericht ein, der dem Spiegel vorliegt. Das Trio war 98 untergetaucht. Es soll für Morde an 9 ausländischen Kleinunternehmen in den Jahren 2000 bis 2006, für den Tod der Polizistin Michelle Döner, Kiesewetter 2007 und für zahlreiche Banküberfälle verantwortlich sein. Dem Geheimbericht zufolge war der Verfassungsschutz den Neonazis mehrmals auf der Spur, versäumte es aber zuzugreifen. Bei den Ermittlern verdichteten sich spätestens seit Mitte März 99 die Informationen, dass sich die Gesuchten im Raum Chemnitz aufhalten sollten, heißt es in dem Untersuchungsbericht. Die im Frühjahr gestartete Operation Terzett der Verfassungsschützer aus Thüringen und Sachsen führte die Fahnder sogar bis zu einer Wohnung in der Bernhardstraße in Chemnitz, in der 2 mutmaßliche Unterstützer wohnten und die Uwe Bühnhardt und Beate Zschäpe besuchten. Und also aller spätestens mit diesem geheimen Geheimbericht stellt sich jetzt die Frage immer mehr, wenn die 98 untergetaucht sind. Nach meinem naiven Verständnis sind sie untergetaucht, nachdem Rohrbomben bei ihnen in der Garage gefunden wurden. Dinge, die heutzutage völlig ausreichen, um Leute zu verurteilen. Die sind da untergetaucht, die Geheimdienste wussten, wo sie sind. Warum haben die Geheimdienste nichts getan? Ich erwarte da jetzt Köpfe. Und zwar auf Holzstöckern. Und zwar Köpfe von, sagen wir mal, Verantwortlichen der Geheimdienste. Bis hoch zu deren Ministern. Ja, also das geht ja mal gar nicht. Ne, die haben also alles gewusst, aber haben die Füße stillgehalten, weil da ein 57-köpfiger Apfel. Ja. Das Ding ist auch irgendwie in der Öffentlichkeit nicht groß breit getreten worden. Fand ich auch überaus spannend. Ich meine, da kann man sich dann auch lieber auf den Bundeswurf draufsetzen. Ja, der Bundeswurf macht Wurf, beziehungsweise wenn man sich richtig draufsetzt, macht er nur noch Quietsch. Aber ich finde das schon irgendwie ein Stückchen spannender, dass also offensichtlich die Geheimdienste völlig informiert waren über das, was die Nazis gemacht haben und gar nichts getan haben. Na? So, dann gibt's Terbama, weil nämlich US-Barmident ja, wenn ich erstmal den Satz versuche kaputt zu reden, dann gelingt es mir nicht. Also, US-Präsident Obama hat den Verteidigungshaushalt trotz ausdrücklicher Bedenken unterzeichnet, weil in dem Verteidigungshaushalt da stehen nicht nur so von wegen, hier gibt es Geld für das Kriegsministerium und alle Leute, die davon bezahlt werden, sondern da steht auch noch sowas drin wie Finanzsanktionen gegen den Iran und irgendwie Umgang mit Terrorverdächtigen, die einfach mal so festgehalten werden sollen. Und da hat ja Obama etwas gemacht, was George W. gerne gemacht hat. Er hat nämlich ein sogenanntes Signing Statement noch dazu abgegeben. So frei nach dem Motto, ich gedenke aber nicht, diese Sonderberechtigungen zu nutzen. Ah, das ist aber schön, dass er das nicht gedenkt zu nutzen. Ob sich dieses Signing Statement wohl auch auf andere Präsidenten nach ihm beziehen wird? Wahrscheinlich nicht. Na, oder anders ausgedrückt, die USA haben sich nochmal wieder einen Schritt weiter vom Rechtsstaat entfernt, der sie ohnehin schon nur noch sehr begrenzt waren. Na? Da gibt es übrigens einen U-Terrorist, weil nämlich auf dem Flughafen von Midland im US-Bundesstaat Texas ein Mann festgenommen worden ist, der Sprengstoff mit sich führte. Wie die Verkehrssicherheitsbehörde TSA mitteilte, wurde das verdächtige Material beim Durchleuchten des Gepäcks entdeckt. Ein Sprecher der Bundespolizei FBI wollte sich nicht dazu äußern, ob der Mann eine Militäruniform trug. Davon war nämlich in den ersten Berichten die Rede gewesen. Wo es dann nämlich hieß, ein Soldat. sei festgenommen worden. Na, davon habe ich auch erstaunlich überhaupt gar nichts mehr vernommen. Gut ist Ausland. So, dann gab es ein SP-Boot. Der schleswig-holsteinische SPD-Chef Stegner hat sich skeptisch über den Vorschlag geäußert, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Stegner sagt im Deutschlandfunk, ein solches Vorgehen sei zweifelhaft, wenn nicht zugleich ein Verbot der rechtsextremen Partei angestrebt werde. Auch wenn es angestrebt wird, ist es immer noch zweifelhaft. Solange die Partei nicht verboten ist, ist sie nicht verboten. Und ich wiederhole mich nochmal. Das habe ich vor bummelig einem halben Jahr schon gesagt. Es gibt einen ganz einfachen Weg, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen, indem man nämlich den Geheimdiensten Order gibt, den V-Trotteln da, den Nazis nicht noch Geld in den Arsch zu blasen. Zack, hat die NPD kein Geld mehr. Zack, fällt sie in sich zusammen. Man muss die nicht verbieten, um sie pleite gehen zu lassen. Man muss ihnen einfach nur den Geldhahn zudrehen. Und da gibt es einen ganz einfachen, völlig legalen, grundgesetzkonformen Weg, in dem man nämlich den Leuten da kein Geld mehr in den Arsch bläst. Da muss man nicht irgendwie CSU-Style am Grundgesetz vorbeirammen, sondern man kann einfach aufhören, die zu bezahlen. Es ist so simpel. Ja, also da brauchen wir auch nicht irgendwie Verbotsverfahren für. Aber hey, am Mittwoch gab es dann Verfasslärm. Ist da hinten Sonne? Tatsächlich. Sonne ist aufgegangen. Ja gut, ist sie vor einer halben Stunde fast schon. Die Verfassungsschutzbehörden der Länder arbeiten an einer systematischen Beobachtung der islamfeindlichen Szene in Deutschland. Der Leiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, Murk, sagte der Berliner Zeitung, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass beispielsweise die Betreiber antimuslimischer Internetseiten ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat hätten. So fänden sich auf einschlägigen Websites häufig Angriffe auf die vom Grundgesetz geschützten Menschenrechte. Auch gebe es mit Bedrohungen Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Relevanz, meinte Murk. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, warum zum Fick fällt das eigentlich den Geheimdiensten jetzt erst auf? Na, also ich meine, hallo? Die Medien sind da schon seit einem Jahr länger dran. Und jetzt fällt den Geheimdiensten auf, oh, wenn die PI-Trottel da rumpöbeln, das ist ja vielleicht dann doch nicht verfassungskonform. Ach, woran habt ihr das denn jetzt gemerkt? Wow. So, dann gibt's die Nazi, weil nämlich irgendwie es einen Streit zwischen Innen- und Justizministerium für die Nazi-Datei gab. SLS von der FDP hatte laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung kritisiert, dass Innenvollidiot Hans-Peter Brüllrich von der CSU nicht nur gewalttätige, sondern auch gewaltbereite Neonazis erfassen wollte. Die Kompromissformel laute nun gewaltbezogen. Was im Zweifelsfall wieder nirgendwo in der Juristerei definiert ist und damit von den Behörden so ausgelegt wird, wie sie wollen. Sie werden also jeden Verdächtigen in den Dateien verstecken. Nicht, dass sie das nicht ohnehin schon tun. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass es immer noch einen super einfachen Weg gibt, die Dateien erst zu befüllen. Man nehme die Angestellten der Geheimdienste. Zack, schon hat man eine Erstbefüllung, die schon relativ vollständig sein dürfte. Die Leute, die man da noch nicht erfasst hat, naja, hey, die muss man dann irgendwie auf dem gewöhnlichen Weg erfassen. Laut dem Bericht sollen die Informationen über gewalttätige Rechtsextreme von den Polizeibehörden kommen, von den Verfassungsschutzämtern, von Bund und Ländern sowie dem militärischen Abschirmdienst. Oder anders ausgedrückt, Geheimdienste und Polizeien. Gab's da nicht was? Durften die nicht zusammenarbeiten? Ich meine, da war mal was. Dann gibt's den Nicht-Botrich, weil auch Brüllrich aufgefallen wurde, dass es schwierig ist, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Entsprechende Überlegungen seien bereits 2010 von den Innenministern von Bund und Ländern verworfen worden, sagte der CSU-Politiker der Leipziger Volkszeitung. Der Weg zur Einschränkung der Finanzierung wäre nicht leichter als ein ebenfalls diskutiertes NPD-Verbot. Ja, vor allen Dingen war man ja irgendwie ein Ja, wir wollen aber nur, dass die kein Geld kriegen. Also vorsichtig ausgedrückt, das erfordert eine Änderung des Grundgesetzes. Und zwar eine Änderung, die wesentlich ist, weil da nämlich plötzlich Geheimdienste darüber bestimmen dürfen, wer Geld kriegt und wer nicht. Ja, und ich meine, das ist ein Zustand, den finde ich also bei weitem nicht demokratisch legitimiert. Um nicht zu sagen unerträglich. So, Neues von der Vorratsdatenspeicherung. Auch da ging die Debatte natürlich weiter. SLS ist nämlich konsequent und will die Vorratsdatenspeicherung nicht neu regeln, solange die entsprechende EU-Richtlinie auf dem Prüfstand steht, sagte sie der Welt am Sonntag. Zugleich betonte die Ministerin, dass es eine Rückkehr zur anlasslosen Datenspeicherung über 6 Monate mit ihr nicht geben werde. Man dürfe die Bürger nicht unter Generalverdacht stellen. Im März 2010 hatte das Bundesverfassungsgericht die bis dahin geltende Vorratsdatenspeicherung von 6 Monaten gekippt. Was mir dazu einfiel, als ich die Meldung gesehen habe am 30. war, okay, also in dieser Legislaturperiode nicht. Wenn in der nächsten Legislaturperiode die, sagen wir mal, Verräterpartei wieder an der Regierung ist, dann wird es aber eine Vorratsdatenspeicherung geben, Punkt. Weil, CDU will das, SPD will das, ja, also ich meine, dann kommt's. Und dummerweise gab es danach keine weiteren Meldungen, bis auf irgendwie da den Heise-Bericht von wegen, ja, die EU hat übrigens das Problem, dass nicht genügend Länder irgendwelche Pseudo-Berichte rausfallen lassen haben, wie großartig die Vorratsdatenspeicherung doch wäre. Oder anders ausgedrückt, die Begründung, warum man denn nun Vorratsdaten speichern müsse, die ist immer noch ein, aber es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn. Ja, es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn, reicht nicht für eine Einschränkung aller Grundrechte aller Bürger. So, Neues vom Atom. Iriden, der Iran ist nämlich bereit, wieder über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln. Die Gespräche mit den 5 Vetomächten im UN-Sicherheitsrat sowie Deutschland liegen seit fast einem Jahr auf Eis. Der iranische Chefunterhändler werde die EU-Außenbeauftragte Katerina Ashton in Kürze darüber informieren, dass sein Land dazu bereit ist, wieder zu verhandeln, melden Staatsmedien. Am Samstag, dem 31. Dann gibt's Demonstrasse. Auch vom 31. Gegner des einsturzgefährdeten Atommülllagers Asse bei Wolfenbüttel haben für eine Räumung des Schachts demonstriert. Zu der Kundgebung kamen nach Angaben von Organisatoren rund 300 Menschen. Anlass für den Protest am Silvesternachmittag ist ein internes Papier. Ist ein internes Papier des Bundesamtes für Strahlenschutz, in dem Experten die Möglichkeit einer Bergung der Atommüllfässer bezweifeln. Daraufhin hatte sich auch Niedersachsens Umweltminister Hans-Dietrich Sander skeptisch zu einer Rückholung des Mülls geäußert. Und nochmal fürs Protokoll, mir ist nicht bekannt, dass irgendwo schon mal jemand angefangen hätte, darüber nachzudenken, was man denn macht für den Fall, dass man da tatsächlich den Mist nicht mehr rauskriegt. Na, weil das Zeug einfach nur so in der Asse liegen lassen, da ist bekannt, dass da Wasser reinsapscht. Wasser, was übrigens, wenn es erstmal mit dem Atommüllmist in Kontakt kommt, dann plötzlich radioaktiv verstrahltes solches ist und die Gefahr besteht, dass es ins Grundwasser gelangt. Oder anders ausgedrückt, dass man in der ganzen Gegend da kein Wasser mehr aus dem Boden holen sollte, wenn man nicht gerade irgendwie im Dunkeln leuchten möchte. Auf den Trichter, dass das vielleicht eventuell möglicherweise dann doch irgendwie ein Problem sein könnte, ist irgendwie wohl noch niemand gekommen. Nun? Da gab es in Japan am 1.1. irgendwie ein Beben in der Nähe von Tokio, Stärke 7.0, aber da ist irgendwie nichts bei rumgekommen. Ich hatte ja irgendwie so die dumpfe Hoffnung, dass man dann vielleicht irgendwie nochmal ein großes Bumm zu sehen kriegt, damit dann auch dem letzten Vollidioten klar ist, dass das Märchen von Fukushima sehr sicher ein Märchen ist, aber den Gefallen hat es mir nicht getan. Schade aber auch. Dann auch vom 1.1. gab es die Meldung, dass dem Iran nach eigener Darstellung gelungen sei, erstmals einen Kernbrennstab herzustellen. Wie die Nationale Atomenergiebehörde mitteilte, wurde der Brennstab bereits in den Kern eines Teheraner Forschungsreaktors eingesetzt. Unklar blieb, ob der Brennstab bereits mit angereichertem Uran bestückt ist oder einfach nur leer. Also sie haben irgendwas Brennstäbiges gebastelt, haben sie verkündet. Da wird der Westen sich aber freuen. Dann gibt es die Ja-Zahlung. Fast ein Drittel der Mitglieder der japanischen Atomaufsicht haben laut einem Zeitungsbericht jahrelang Zuwendungen von der heimischen Atomindustrie bekommen. Wie die Zeitung Asahi Shimbun berichtete, geht es um 2 der 5 ständigen Mitglieder der Kommission für atomare Sicherheit sowie mehrere externe Kontrolleure. Sie hätten in den 5 Jahren vor der Reaktorkatastrophe in Fukushima Gelder in einer Gesamthöhe von umgerechnet etwa 851.000 Euro erhalten. Dies könne Zweifel an ihrer Neutralität wecken. Den letzten Satz hat der Radiowissen-Weltnachrichtenschreiber da von Captain Obvious eingeflüstert bekommen. Dann gibt's Gorlebau. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg wirft der Bundesregierung vor, bei der Erkundung des Salzstocks Gorleben geltendes Recht zu brechen. Umweltminister Röttgen habe eingestanden, dass unter Tage bereits ein Endlager für radioaktiven Müll gebaut werde, erklärte die Kernkraftgegner. Was mir irgendwie nicht aus den Nachrichten bekannt wäre, aber gut. Der Bau setze aber ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren voraus. Das habe nicht stattgefunden. Die Bürgerinitiative beruft sich auf frühere Äußerungen Röttgens. Demnach habe der CDU-Politiker nicht bestritten, dass in Gorleben der Anschein entstehen könne. Über Untersuchungen hinaus werde bereits ein Endlager vorbereitet. Zudem gebe es ein vergleichbares Eingeständnis durch die Firma DBE, die mit den Arbeiten in Gorleben betraut sei. Alles noch ein bisschen dünn, aber der Witz an Gorleben ist ja auch, dass die Wiederaufnahme der Erkundungen, wenn man die nach heute geltendem Recht neu gemacht hätte, vorher sehr viel mehr Beteiligung der Bevölkerung erfordert hätte. Sie hätten da nicht einfach so anfangen können. Na, aber hey, nachdem das ja unter Regeln von Anno Töff mal angefangen wurde und man das Verfahren ja nie aufgehört hat, kann man das ja einfach wieder aufnehmen, da muss man das Volk ja nicht fragen. Wenn Röttgen sich dann auf der anderen Seite hinstellt und verkündet, ja, man wolle aber viel mehr die Bevölkerung beteiligen, wenn man das denn wollte, hätte man da schon längst die Mittel für, man könnte einfach mal das Volk beteiligen. Aber hey, und dann gab es einen Entsetzwunsch, weil nämlich die SPD-Bundestagsfraktion eine gesetzliche Regelung für die Suche nach einem Atommüllendlager fordert. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, haben die Abgeordneten Vogt und Mirsch dafür einen Vorschlag erarbeitet. Er sieht ein 6-stufiges Verfahren vor. Danach sollten zuerst die Kriterien für ein Endlager festgelegt werden, ehe einzelne Regionen ausgeschlossen würden. Von 5 potenziellen Standorten sollten am Ende 2 übrig bleiben, die dann unter Tage erkundet und miteinander verglichen werden könnten. Die Erkundung im Zwischenlager Gorleben solle beendet werden. Vor allen Dingen, nachdem ja irgendwie jedem klar sein darf, dass Gorleben übrigens völlig ungeeignet ist. Da gibt's Gas. Damit ist also schon mal bekannt, es gibt irgendwie Ecken, die von da nach unten führen. Wenn da irgendwie jemals Wasser reinkommt, viel Spaß. Achso, die nächste. Dann gibt's FDP weiterleben, weil nach Ansicht des designierten niedersächsischen Umweltministers Stefan Birkner weiter ergebnisoffen auf die Eignung von Gorleben als atomares Endlager erkundet werden solle. Bis heute gebe es keine Erkenntnisse, die gegen die Eignung sprechen. Bis auf das Gas, was seit den 80ern bekannt ist. Na, hallo, Herr FDP-Dödel. Dass sie ein bisschen in der Vergangenheit kleben, ist ja bekannt. Aber die 80er dürften auch Sie schon mitbekommen haben. Aber der blubbert. Dann gibt's Nichtschaltungen. In Frankreich und Tschechien haben sich die Atomaufsichtsbehörden gegen eine Abschaltung einzelner Kraftwerke ausgesprochen. Die französische Atomaufsicht forderte aber in Paris von den Betreibern der 58 Kernkraftwerke bis zum 30. Juni Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit vorzulegen. Papiere. Nicht, dass sie irgendwie was tun würden, sondern nur Papiere vorlegen. Ja, das kriegen die hin. Ja, bis 2739 wollen wir mal darüber nachgedacht haben, ob wir vielleicht etwas tun wollen. Atomkraftgegner hatten verlangt, zumindest die älteste Anlage in Fessenheim im Elsass stillzulegen. Die tschechische Atombehörde will sich erst nach der Veröffentlichung der Stresstestergebnisse aller EU-Staaten auf einen Aktionsplan für die Betreiber festlegen. Ergebnisse werden frühestens bei einem EU-Gipfel im Sommer erwartet. Oder anders ausgedrückt, die lassen den Scheiß einfach laufen, weil ein Tsunami kann ja bei uns nicht passieren und damit sind wir ja sicher. Tscheno, was? So, Israel-Palästina hat sich auch mal wieder was begeben. Die Palästinenser wollen nämlich erneut versuchen, im UNO-Sicherheitsrat eine Verurteilung der israelischen Siedlungspolitik zu erreichen. Ein ähnlicher Antrag war im Februar am Veto der USA gescheitert. Inzwischen habe sich die Lage verschärft, heißt es in einer Erklärung der Autonomiebehörde in Ramallah. Deshalb habe die Palästinenserführung entschieden, den Sicherheitsrat zu bitten, diese kritische Entwicklung zu diskutieren. Da wird auch wieder nichts bei rumkommen, weil ich mal davon ausgehe, dass die USA immer noch brav ihr Schirmchen über die Israelis halten, weil man muss doch uneingeschränkte Solidarität üben. Wo kämen wir denn auch hin, wenn man mal irgendwie auf den Trichter käme, dass das, was die Israelis da treiben, nicht legal ist? Und zwar ganz und überhaupt gar nicht. Ist von Sonntag. Auch am Sonntag gab es dann Godusalem, weil nämlich Teilnehmer einer Demonstration ultraorthodoxer Juden in Jerusalem Israel Medienberichten zufolge mit Nazi-Deutschland verglichen. Herrgott, Wien! Hallo! Das war mir auch neu, dass Herrgott, Wien die ultraorthodoxen Juden betrifft. Also ich weiß nicht, was die geraucht haben. Dürfen die überhaupt irgendwas hochgradiges rauchen? Was hier in Israel passiere, sei genau dasselbe, was in Deutschland passiert ist, zitiert die Zeitung Jerusalem Post einen der etwa 1500 Demonstranten. Die Teilnehmer der Kundgebung in dem überwiegend von ultraorthodoxen Haredi-Juden bewohnten Stadtteil Goyla, wie immer man den ausspricht, wehrten sich gegen die ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Einmischung des Staates in ihren religiösen Lebensstil. Sehr geehrte Damen und Herren ultraorthodoxe Juden. Ich mag mich irren, aber von Konzentrationslagern in Israel habe ich nichts gehört. Könnten Sie bitte Beweise darlegen, dass es solche gibt und dass ultraorthodoxe Juden da eingesperrt und vielleicht gar umgebracht würden? Das würde mich bei Gelegenheit dann doch schon sehr interessieren. Weil das dann nämlich tatsächlich ein Holocaust wäre, den es zu verhindern gelte. Was mir allerdings zu Gehörgang gekommen ist, ist, dass in irgendwo in Israel, ich weiß nicht genau wo, eine Frau bespuckt wurde, weil sie sich angeblich nicht züchtig genug bekleidet hätte. Und irgendwelche Vollidioten, die der Meinung sind, Männer und Frauen dürften überhaupt gar nicht irgendwie in der Nähe voneinander sich bewegen und was weiß ich nicht. Na, also, Herr Gottwin. Na? So, dann gibt es übrigens Neuhandlungen. Kommende Woche soll es erstmals seit mehr als einem Jahr wieder direkte Gespräche zwischen Palästinensern und Israelis geben. Die Unterhändler beider Seiten würden in Jordanien zu einem Treffen zusammenkommen, sagte ein Sprecher der im Westjordanland regierenden Palästinenserorganisation Fatah. Bei den Beratungen werde es unter anderem um Themen wie Sicherheit und möglichen Grenzverlauf zwischen Israel und dem Palästinenserstaat gehen, hieß es. Den Palästinenserstaat, den Israel auf gar keinen Fall akzeptieren will. Aber hey, könnt ihr gerne drüber reden. Wenn es euch gelingt, da mehr als ein auf gar keinen Fall von denen rauszukriegen. Neues von der Zensur. UMGESPD. Als Bruch mit demokratischen Traditionen in Europa hat die SPD die zum neuen Jahr in Kraft getretene Verfassung Ungarns kritisiert. Was mich da spontan interessieren würde, warum die SPD erst jetzt aufwacht und bemerkt, dass das, was der Orban da übrigens seit bummelig einem Jahr treibt, ganz und überhaupt gar nicht verfassungskonform und menschenrechtskonform und was weiß ich nicht konform ist. Na, aber hey, die SPD, bei Zensursula haben sie genickt. Danach wurde ihnen aufgefallen, dass das vielleicht keine gar so geniale Idee war. Die Aushebelung der Rechte des Verfassungsgerichts, die Infragestellung von Mehrheitsentscheidungen und die Nichtbeachtung von Minderheitsrechten seien ein Skandal, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich. Die neue Verfassung war im ungarischen Parlament im Eiltempo verabschiedet worden. Die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban verfügt nämlich derzeit über eine Zweidrittelmehrheit. Und nachdem jetzt da die neue Verfassung in Kraft ist, brauchen wir ja nichts mehr. Dann ist übrigens das BKA wieder über Tor erreichbar. Das BKA war nämlich zwischendurch mal über Tor ganz und überhaupt nicht erreichbar. Und offizielle Begründung war, laut der Polizeibehörde, sei bei dem betroffenen Server bereits in der Grundkonfiguration ein bestimmter Adressbereich für Nutzer des Anonymisierungsnetzwerks Tor gesperrt. Soweit ich weiß, fällt Tor gerade dadurch auf, dass es nicht durch bestimmte Adressbereiche auffällt, sondern Exit-Knoten einfach sonst wo stehen können. Na, also wenn man von sonst wo nicht mehr auf die BKA-Webseite zugreifen kann, ich meine, ist klar, das BKA bekannt und berühmt dadurch, dass sie bei der militanten Gruppe Besucher ihrer Webseite rückverfolgen wollten. Weil die Fahndungsaufruf, das können ja nur Linksextreme, Linksextremisten gewesen sein, die den angeguckt haben. Wo kämen wir denn auch hin? Na, also, und da hat dann irgendwie der Bundesschar da mal irgendwie mal kurz was getan und blub. Und dann gibt's in Spanien übrigens die neue von der spanischen Volkspartei gestellte spanische Regierung will möglichst bald das umstrittene und bislang auf Eis liegende Sindi-Gesetz umsetzen. Eine der ersten Amtshandlungen von Ministerpräsident Mariano Rajoy war die Ankündigung der dafür notwendigen königlichen Verordnung. Damit können die von dem Normenwerk vorgesehenen Sperren von Webseiten die illegale Dovnloads urheberrechtlich geschützte Werke verhindern sollen, laut einem Bericht der Zeitung El País Anfang März in Kraft treten. Und die USA haben sich dann übrigens gemeldet, das finden wir großartig. Na, also Frau Clinton, wenn Sie das nächste Mal sich irgendwo vor die Presse stellen und was von freiem Internet faseln, können Sie sich auch Spanien vorhalten lassen. Na? Im Wesentlichen orientiert sich das Dekret an den Plänen der sozialistischen Vorgängerregierung. Demnach soll in einem zweistufigen Verfahren über die Blockade von Angeboten, die Copyright-Verstöße begünstigen, entschieden werden. Beschwerden betroffener Künstler oder Unternehmen wird eine neu einzurichtende Kommission für den Schutz der Rechte an immateriellen Gütern im Kulturministerium entgegennehmen und prüfen. Kurz, Zensursula, und zwar nicht unter dem Vorwand, man wolle sich irgendwie um Kinderpornografie kümmern, sondern gleich Zensursula im Sinne von, da könnte jemand was urheberrechtlich gegen haben, das muss wegzensiert werden. Oder anders ausgedrückt, das, was die USA gerade als SOPA vorliegen haben. Also ja, die ganze Zensurscheiße gibt sich jetzt nicht mal mehr den Vorwand, dass es um tatsächlich illegales Material ginge, sondern nö, ach hier, da Urheberrechte. Die tun noch nicht mal so. Ja, und dann soll es irgendwie im Schnellverfahren da durchgehen und tralali. Und wie gesagt, die USA haben da jetzt schon laut zustimmend genickt. Wie man laut nickt, ist eine andere Sprache. Andere Frage. Dann gibt es bayerische Interzisten. Die Kriminalität im Internet ist nach den Worten des bayerischen Innenvollidioten Joachim Herrmann nämlich weiter auf dem Vormarsch. Meist gehe es um Betrug. Deswegen nehmen dieses Jahr in Bayern gut 50 Internetpolizisten den Dienst auf. Das seien unter anderem IT-Leute, die zu Polizisten ausgebildet worden seien. Herrmann forderte, die Internetpolizisten brauchten auch das richtige Werkzeug für ihre Arbeit. Am virtuellen Tatort helfe kein Fingerabdruckpulver. Deswegen ist nach Ansicht des bayerischen Innenvollidioten die Vorratsdatenspeicherung notwendig. Ja, Herrmann, kommen Sie wieder, wenn Sie tatsächliche Beweise vorlegen können, was mit der Vorratsdatenspeicherung, während sie galt, für schlimme, schlimme, schlimme terroristische Straftaten verhindert werden konnten. Wie? Gar keine. Na, es geht vorrangig um Betrug. Das ist keine schlimme, 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 schlimme Straftat. Das ist mehr so eine, naja, nicht schön. Na, aber die schlimmen terroristischen Straftaten sehen dann doch noch eine klitzewinzige Winzigkeit schlimmer aus. Däh. So, Neues von den Banken, HSH Nordklage. Im Fall der durch Nothilfen geretteten HSH Nordbank droht ehemaligen Führungskräften ein Nachspiel vor Gericht, weil die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen 6 frühere Vorstandsmitglieder Anklage erhoben hat. Darunter auch der Herr Nonnenmacher. Aber ja, ist mir am Montag aufgefallen. Am Dienstag, nicht müssen, Überraschung bei der EZB, der Belgier Peter Praat, geschrieben Praet, aber ich habe ihn inzwischen ausgesprochen gehört, wird nämlich neuer Chefsvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Damit wird der Spitzenposten erstmals nicht von einem Deutschen besetzt. Zuvor galten der Deutsche Jörg Asmussen und der Franzose Benoît Cœuré als aussichtsreichste Kandidatin. Der 62-jährige alte Währungsfachmann Praat tritt die Nachfolge von Jürgen Stark an, der den Posten aus Protest gegen die Staatsanleihenkäufe der EZB geräumt hatte. Aber keine Angst, der Asmussen kriegt jetzt trotzdem irgendwie ein Plätzchen vermacht, auf dem er dann irgendwie Einfluss haben kann, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn ein so neoliberaler Vollidiot nicht seine dumme Auffassung in der EZB durchsetzen könnte. Na, aber hey, immerhin, Merkel hat sich dann auch schon irgendwie vor die Presse gekullert und verkündet, ah, das ist ja gar kein schlimmes Ding für uns, weil hier unser Agent darf da ja trotzdem Dinge tun. Ich glaube, ganz so formuliert hat sie es nicht, aber ja. So, kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es auch immer noch Weihnachtsmusik, weil das Album ist noch nicht vorbei. Wobei demnächst müsste es mal irgendwann vorbei sein. Den 5. Titel aus dem Album Tidings Traditional Songs, der heißt The First Noel, ist 5 Minuten 34 lang, gefunden bei Jamendo und Creative Commons lizenziert und wie üblich Splatter. Wenn ihr durch eine Pfütze fährt, splittert er ganz ordentlich. Da will man nicht daneben stehen. Und den kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von, ist schon ein bisschen älter, aber mir ist aufgefallen, dass ich hier gar nicht genug Outros rumliegen hatte. Quer vom 29. September. Rating 3 Minuten 41 und ach, so funktioniert das. Jetzt wissen wir's. Ja, kriegt ihr dann auf und vor allen Dingen in die Ohren. Und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streaming oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich an diesem sonnigen Freitag, wobei, bei mir ist es jetzt sonnig, wann immer ihr das hier hört, hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, zugegeben, sehr unwahrscheinlich, weil die letzten Wochen über habe ich 0, gar nichts an Reaktionen vernommen. Was nicht nur daran liegen dürfte, dass ich im Internet war, sondern vielleicht auch einfach daran liegt, dass mal wieder niemand der Meinung war, dass ich irgendwie feedbackwürdig wäre. Nun ja, also für den Fall, dass irgendjemand sich bemüßigt fühlen sollte von euch, mir eine Reaktion zukommen lassen zu wollen, könnt ihr zum Beispiel bei Twitter @compot anschreiben, eine Mail an compiblog@googlemail.com formulieren, mich bei Google Plus erwähnen oder im compiblog.de compot 301 Teil 1 einen Kommentar hinterlassen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit The First Noel und dem Rating und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Stay right on. Und wir könnten in der Zwischenzeit warten, was uns als erstes schafft. Also der GAU oder der Finanz-GAU. Im Moment scheinen die Finanzen vorne. Deswegen möchte ich nochmal auf die Euro-Krise zurückkommen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Deutschland ja gewarnt, wenn man im Parlament den Rettungsschirm durchwinkt, was heute passiert ist, dann könnte Deutschland downgegradet werden. Also nichts mehr mit AAA, sondern AAA. Okay, da fragt man sich, wer sind diese Leute von solchen Ratingagenturen? Wie kommen sie zu ihren Analysen und Prognosen? Deswegen haben wir einen wichtigen Mitarbeiter von S&P eingeladen. Es ist der große Romboni. Hi. Sie wirken eher ein wenig, als kämen Sie aus Hogwarts. Nein, Harvard, wie alle. Und Sie machen für Ratingagenturen Analysen, Prognosen, Beratung. Und wie machen Sie das? Wie das der Kunde will. Also wir sind da sehr flexibel. Sie wirken ein wenig unseriös. Stört Sie der Mantel? Soll ich ihn ausziehen? Und der Hut? Ja, den muss ich auch nicht haben. Aha. Also wie machen Sie jetzt Ihre Vorhersagen und
Analysen?
Also wie gesagt, wir gehen da ganz auf die individuellen Wünsche der Kunden ein, also von Banken, Fonds, Gesellschaften etc. Gut, dann stellen Sie sich mal vor, ich wäre ein Kunde. Wie stark wird Deutschland jetzt downgegradet? Geben Sie doch einfach mal ein Rating ab. Ja, gern. Was für ein Ergebnis hätten Sie denn gern?
Bitte?
Welches Ergebnis wollen Sie? Das will ich ja von Ihnen. Ja, sicher, aber wie soll es aussehen? Ja, das müssen Sie mir doch sagen. Das ist interessant. Also machen wir das gewöhnlich nicht. Aber jetzt Moment, da muss ich kurz mal meinen Chef anrufen.
Bitte?
Chef, hier ist ein Kunde, der will ein Rating.
Ja,
aber er weiß nicht, was er will. Also, er weiß das Ergebnis nicht, sondern er will, dass das Ergebnis von uns kommt. Ich weiß ja nicht, was er damit will. Was wollen Sie denn mit dem Rating?
Ich will das Ergebnis wissen.
Er will das Ergebnis wissen. Okay, gut, danke. Ja, machen wir. Wir betreten da Neuland, aber mein Chef meint, kein Problem, es wird halt teurer. Sag mal, was soll das denn? Sie entscheiden über das Schicksal ganzer Staaten und jetzt sagen Sie mir, Sie liefern nur das ab, was der Kunde will und begründen ihm das, was er halt hören will. Das ist der übliche Weg, aber wir sind flexibel. So geht es nicht. Also da will ich einfach nur mal Ihre Meinung hören. Ratings sind immer nur unsere Meinung und das sagen wir auch immer.
Ja, okay.
Also wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Wirtschaft von Deutschland jetzt entwickeln? Das ist eine schwere Frage, ist ein komplexes Problem. Also ich würde sagen, da der Mond im 7. Haus steht und Merkur jetzt im Herbst einen ungünstigen Einfluss auf die Venus hat, kann es sein, dass sich der Aszendent parallel verschiebt und so Saturn in den Vordergrund tritt, was schlecht ist oder gut. Was quatschen Sie denn da? Entschuldigung, Sie wollten ja seriös. Ich meine, wo bin ich denn mit deinen Gedanken? Verzeihung, also nochmal. Schwierige Frage, es ist ein komplexes Problem. Aber ich würde sagen, da sich die Gesamtentwicklung der Weltwirtschaft abschwächen könnte und das wiederum den Ölpreis verbilligt und so zu einer Konsolidierung der Diskontsätze der Gläubigerbanken oder ihrer Partner führen könnte, wenn die EZB und die Weltbank mitspielen, die steigenden Zinsen stabil gesenkt werden, sich die Gesamtlage für Deutschland ändern oder auch nicht. Besser? Danke. Ich glaube, das Wesentliche habe ich verstanden. Vielen Dank für das Gespräch.